Herzlich willkommen beim Podcast Patchwork-Geschichten. Dein Podcast für neue Familienmodelle nach einer Trennung für ein friedliches, verständnisvolles Miteinander mit Herz und Verstand für alle Familienmitglieder. Dieser Podcast soll eine Inspiration für dich und deinen Familienalltag sein und dir vor allem zeigen, dass du da draußen mit deinen Sorgen und Fragen nicht allein bist. Mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Situation möchten wir zeigen, dass es mehr als eine Wahrheit gibt und es weniger um Recht und Schuld geht, sondern um Verständnis und Empathie. Mein Name ist Oliver Panzau und ich arbeite als Familien- und Vätercoach, Trainer und Speaker in Bargteheide bei Hamburg und lebe seit 2017 in einer 7-köpfigen Patchwork-Familie. Und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Katharina Grünewald. Sie ist Patchwork-Familientherapeutin, Autorin und so vieles mehr und wohnt und arbeitet in Köln und lebt selbst in einer 6-köpfigen Patchwork-Familie. Alle Angebote von uns findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
Hallo, Oliver.
Und hallo da draußen. Sommerliche Grüße aus dem Norden. Ich schwitze vor meinem Computer. Den Anblick
und
möchte
den
ich
besten.
Ja, es geht noch, ne? Wir sehen uns ja, ihr uns nicht. Ich glaube, es geht noch einigermaßen. Und ich freue mich über das wunderbare Wetter hier. Ich hoffe, ihr auch genießt diesen Vorsommer oder wie man das irgendwie nennen soll. Also meine Kinder auf jeden Fall total. Der Kleinste aus unserer Familie hat am Wochenende ein Konstrukt entworfen. Er hat mich gefragt, wie kann ich eine Rutsche in den Pool bauen? Und ich habe gesagt, du, ich weiß es auch nicht so genau, aber wir haben da eine Leiter, dann ist da ein Tisch. Und dann hat er alles selber angeschleppt. Und dann zusammen mit dem Größten eine Rutsche gebaut, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, könnte gefährlich werden. Aber ja, es steht seitdem und es sind sehr viele Kinder, Freunde da schon runtergerutscht und hatten jede Menge Spaß. Also so viel zu den Sommer-Vibes hier aus dem Norden.
Toll, ja. Ja gut. Es ist ja auch spannend, Abenteuer. Also ich denke mal, habt ihr einen richtigen Pool oder so einen aufblasbaren? Nee.
Ja, also der wird gar nicht mehr aufgeblasen. Das ist so einer, wo das Wasser reinlässt und nur der Rand, die Umrandung ist dann sozusagen aufgeblasen. Aber ist natürlich viel zu klein. Selbst wenn wir einen hätten, der dreimal so groß wäre, wäre der auch zu klein. Also es ist das ewige Thema.
Ist immer zu
genau.
Klein.
Aber anders als sonst, muss ich sagen, wird er praktisch seit 4 Tagen oder 5 Tagen durchgängig genutzt. Normal ist es ja so, man füllt den mit gefühlten 1000 Liter Wassern. Und dann sind sie einmal drin für 20 Minuten und dann steht das ganze Wasser da.
Ja.
Also er wurde sehr stark frequentiert.
Sehr schön. Toll. Ja. Summer Vibes.
Gut. Genug von mir und meiner Patchwork-Situation.
Ja.
Starten wir doch mal mit dem heutigen Fall. Der hat es insofern in sich, glaube ich, weil der Titel, haben wir vorher schon besprochen, natürlich bei einigen was auslöst, triggert in irgendeiner Form, weil wir eben gesagt haben, das ist aber auch ein spannendes Thema, weil es auch, sag ich mal, ein Modewort geworden ist, das Thema Menschen eben zu sagen, dass sie narzisstisch veranlagt sind oder narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben. Bevor wir aber da voll reinsteigen und unsere Sichtweise dazu haben, erklären wir euch einmal ganz kurz, worum es hier heute geht, wer uns geschrieben hat, wie immer. Also, interessanterweise hat uns, wir nennen ihn heute Lars geschrieben. Es ist aber ein Anliegen von beiden, so wie in der letzten Folge auch. Und anders als sonst war es tatsächlich nicht nur eine E-Mail. Also die E-Mail selber, interessanterweise, wurde verfasst von seiner Partnerin Fiona. Aber beide haben einen Brief geschrieben, unabhängig voneinander, also die Situation erklärt, selbst reflektieren und uns zugeschickt, ohne praktisch sich abzustimmen. Was sehr spannend ist, auch für uns, so die Sichtweisen zu sehen. Lars ist 38, Fiona ist 35 und sie sind seit 2 Jahren ein Paar. Und Lars ist getrennt von Annette, die waren, glaube ich, lange verheiratet. Auf jeden Fall sind sie seit 4 Jahren eben getrennt und geschieden. Und beide haben 2 Kinder, nämlich Joris, der ist 9, und Marlene, die ist 7.
Mhm.
Und Annette ist in einer neuen Beziehung. Fiona bringt keine Kinder mit. Hatte bisher auch noch nie den Wunsch, hat sie selber gesagt. Und das ist jetzt eben das Interessante, denn so viel, glaube ich, kann ich schon vorwegnehmen. Fiona und Lars wünschen sich, eine neue Familie zu gründen. Fiona hat mit Lars jemanden gefunden, wo sie das Gefühl hat, mit dem möchte ich auch eine Familie gründen und auch eigene Kinder bekommen. Und dem gegenüber steht das alte System, wo es richtig knallt oder in den letzten Jahren extrem schwierig war, wo wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Zur Betreuung oder genau zum Umgang ist das so, dass zu Beginn Lars und Annette das Residenzmodell vereinbart hatten. Allerdings haben sie das jetzt ein wenig aufgelöst. Um so viel schon mal vorwegzunehmen, der jetzige Stand ist, um irgendwie klarzukommen und nicht in diesen, in den Fängen zu sein, das sind die Worte, die sie beide nutzen, von der Ex-Frau, ist im Moment die einzige Lösung, die sie sehen, sich von dem System, soweit es geht, loszusagen und damit sie nicht unter dieser Kontrolle sind. Vor allen Dingen Lars nicht, und deswegen hat er auch gesagt, ich löse auch das Residenzmodell auf, dann, wenn die Kinder es wollen, also nach Bedarf, schreibt er, was ein sehr interessanter Begriff ist, nach Bedarf können die Kinder eben bei ihnen sein, weil ihrer Meinung nach die Kinder so manipuliert sind und so nach der auch schon die Worte und Sätze der Mutter sagen, dass er in den Erziehungsmethoden und in Beziehung sein, wenn die Kinder bei ihnen sind, total überfordert ist und gar nicht klarkommt. Und deswegen für ihn tatsächlich das so weit ist, dass er gesagt, im Moment ist das Gesündeste, wenn wir so wenig Kontakt wie möglich haben, weil er auch kaum, also die Kinder sind bei ihm, in jedem Gesprächen immer die Mutter präsent ist. Also die Ex-Frau, die Mutter der Kinder. Das Ganze, kann man so sagen, hat sich so entwickelt, seitdem Fiona in sein Leben gekommen ist, dass er das Ganze reflektiert hat. Weil in seinem Schreiben, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, auch das von Fiona, ist es schon so, dass er vorher praktisch die ersten 2 Jahre in der Trennung alles gemacht hat, in der Hoffnung, dass es irgendwie alles gut wird und gut funktioniert und praktisch, so sagt er es eben selber in eigenen Worten und so kann man sagen, hat es Fiona auch wiedergegeben, wirklich am Boden war, seelisch und physisch irgendwie und er sich jetzt irgendwie aufrappelt, mit Fiona zusammen versucht, irgendwie da einen Grund irgendwie reinzubekommen oder so reinzubekommen, dass es eben funktioniert. Genau. Das, glaube ich, kann man erstmal so stehen lassen, oder? Oder ja. Hast du noch Fragen zu den...
Ich habe noch, um mir das gut vorzustellen, also Residenzmodell heißt, die Kinder waren jedes zweite Wochenende bei Lars.
Genau.
Und bei Lars und Fiona, weil die wohnen schon zusammen.
Genau, das weiß ich nicht, ob ich es eben gesagt habe, aber Fiona kam auch aus einer schwierigen Beziehung und es ist ein bisschen wie, so wie wir es auch häufig sagen, sie haben sich irgendwie gefunden, weil sie sich auch brauchten. Während Lars ein unglaublich liebevoller, empathischer Mann auch ist und auch als Vater das versucht, kam Fiona aus einer schwierigen Beziehung und hat mit Lars jemanden gefunden, der sie auf Händen trägt und ihr das Gefühl gibt, eine Frau zu sein. Und es ist ganz großartig und haben auch viele Gemeinsamkeiten. Und Lars hat mit Fiona jemanden eben bekommen, der ihn unterstützt in der ganzen Rolle, wer bin ich eigentlich und Vaterschaft. Und Fiona hatte damals, so haben sie eben auch geschrieben, hatte eben auch gar keine Wohnung und deswegen haben sie gesagt, weißt du was, wir finden uns so toll, zieh doch gleich mit ein. Und insofern ist von Beginn der Beziehung an Fiona in der Wohnung von Lars, während Annette mit den Kindern eben in dem Haus wohnt, was sie damals als Familie gebaut hatten.
Ja. Okay, das heißt, wenn ich mir das richtig vorstelle, jetzt hat Lars gesagt, weil es so viel Schwierigkeiten gab und Übergriffe von Annette, dann hat er gesagt, okay, dann gehe ich halt den Schritt weiter und sage, dann kommen die halt nicht mehr oder nur, wenn sie wirklich wollen.
Genau. Ich
Weil
meine,
die
wir
Kinder
können, ist jetzt die
manipuliert
Frage,
sind
wollen
und
wir.
dann auch sagen, Papa, du musst mit uns das und das machen oder Mama will das und so oder wie, weißt du da was?
Wie das entstanden ist? Ja, können wir gerne darauf zu
Die
sprechen kommen, dass wir jetzt.
Konflikte?
Bitte?
Die Konflikte, die es da gab?
Genau. Lass uns das mal kurz sortieren. Ich fange ein bisschen mit Lars an, denn was er auch verstanden hat durch die Beziehung mit Fiona, also sagt er ganz häufig, dass er dadurch eben reflektieren konnte, ist eben, was er für ein Typ Mensch ist, welche Verhaltensweisen er an den Tag legt, die er vorher gar nicht so reflektieren konnte, weil er gedacht hat, so wie ich bin und was ich jetzt, wie ich mich verhalte, ist alles gut und richtig, ist nämlich der Wunsch, es allen recht zu machen. Er sagt von sich selber, er ist da überangepasst und hat eben in der Trennungsphase im Grunde auch über das, was er machen soll, hinaus im Grunde geleistet. Heißt, eigentlich Termine, die Annette mit den Kindern hätte haben sollen, hat er dann gemacht, wenn sie kurzfristig abgesprungen ist. Er praktisch ist gehüpft und gesprungen, also aus der eigenen Aussage, müssen wir mal alles so festhalten, dass er im Grunde wie, sag ich mal, das Hampelmännchen war von Annette, so beschreiben sie es, dass er ja alles machen musste in irgendeiner Form und da total überfordert war und in dem Wunsch, da mitzuhalten irgendwie auch, weil das Gefühl hatte, dass Annette viel zu groß ist und sie den Kindern alles ermöglicht, hatte er ein bisschen dagegen gehalten, was vielleicht viele auch kennen. Im Sinne von, was können wir machen, in Spielzeuge, in Urlaube, in alles Mögliche. Sie haben ein paar Beispiele genannt, die ich jetzt hier auch nicht nennen will, weil wir, ne, wir ändern ja auch die Namen. Aber Fakt ist eben, er hat das alles übernommen in der Hoffnung, dann, dass alles gut ist. Also ich könnte auch sagen, in der Hoffnung, dass jemand zu ihm sagt, du bist gut genug.
Ach ja.
Weil es natürlich nie gut genug war. Er trotzdem beschimpft wurde, dass es alles falsch ist, dass es seine Schuld ist. Wenn die Kinder krank sind, war seine Schuld. Wenn alles, ist im Grunde seine Schuld gewesen.
Ja.
Und dazu kam eben der Druck, alles zu versuchen, genauso gut zu machen wie Annette und genauso viel zu leisten. Vielleicht kann man das so beschreiben, dass, ich glaube, Fiona hat es geschrieben in ihrem Brief, dass die Kinder gesagt haben, eigentlich wissen sie gar nicht, was sie mit dem ganzen Zeug sollen, was sie haben. Und ich meine, lass nicht vergessen, die sind 9 und 7. Das heißt, die haben so viel und schon so viel erlebt, dass eben auch die Frage ist, was kann da eben noch kommen? Weil es einfach krass ist, wie die sich gegenseitig versuchen, da zu betteln. Genau. Das darüber dazu führt, dass Lars selber, weil er eben, das hat er mittlerweile eben verstanden, weil er eben so versucht zu sein, wie Annette es von ihnen will oder wollte damals, dass er praktisch gar nicht seine eigenen Strukturen hat und gefühlt seine Kinder ihn auf der Nase rumgetanzt sind und alle Regeln, die er aufstellen wollte, alles, was er anders machen wollte, war ihnen völlig egal. Und da kam jetzt eben, wo er eben jetzt gemerkt hat, das will er eigentlich gar nicht so. Und Fiona natürlich von ihrer Sicht aus einer neutralen Position, man könnte natürlich wunderbar aus der Sicht der Ex-Frau sagen, guck mal, die Hexe sozusagen, ja, die neue, die jetzt da ist und auf ihn einwirkt und auf einmal ist alles anders. Genau das funktioniert nämlich auch, weil jetzt natürlich dann da die Angriffspunkte sind und die Kinder das auch übernehmen. Dann wird sofort angerufen, also die Ex-Frau ruft an mit dem neuen Partner, beschimpft ihn, dass er nur noch an seine neue Partnerin denkt, soll man an die Kinder denken, also solche Themen, ja, dass das dazu führt, dass wenn man das Bild, und ich musste, glaube ich, nicht noch mehr Details eben nennen, aber das ist einfach so extrem, dass er keinen Zugriff zu seinen Kindern hat, sie das nicht wertschätzen, was sie dort haben, weder Regeln akzeptieren, die er aufstellen möchte, in irgendeiner Form, dass er sagt, das ist so ungesund für mich und für die Kinder. Und wann immer er was Neues macht, wird es auch sofort von der Gegenseite in Frage gestellt, angeprangert, schlecht gemacht und kommt praktisch wieder über die Kinder oder über die Ex-Frau. Und jetzt hat er eben sich zurückgezogen. Das möchte ich jetzt einmal noch vielleicht kurz erzählen. Das war jetzt auch noch wichtig, glaube ich, für den Gesamtkontext. Und hat gesagt, hör mal auf, ich mach weniger, ich lasse mich nicht mehr angreifen. Das heißt, sie haben entschieden, sie machen nur noch schriftliche Kommunikation. Gar nicht mehr, weil ansonsten das alles gegen sie genutzt wird. Und sind dann sogar dazu übergegangen, das habe ich so auch noch nicht erlebt, nur noch Kommunikation vor Zeugen zu machen. Also wenn sie dann irgendwo sich treffen, weil das sonst auch gegen sie genutzt wird. Und trotz dieser ganzen Maßnahmen und weil eben, so sagen sie, Annette jetzt eben natürlich weniger Zugriff auf sie hat, weniger Handlungsspielraum, ist das jetzt so, dass sie im Grunde, nochmal, es sind die Worte der beiden, die praktisch die ganze Familie, also das heißt Lars Eltern, Annettes Eltern und auch sogar die Eltern von dem neuen Partner, ich habe ihn jetzt hier Sven genannt, praktisch mit ins Boot holen und sagen, guck mal, wie sich der Lars jetzt hier benimmt, der will seine Kinder nicht mehr sehen und so weiter. Das heißt, er hat jetzt sogar noch den Druck von dem Rest der Familie und verstehen ihn nicht und sagen, hey, das sind doch deine Kinder, wie kannst du das tun?
Ah, okay. Auch seine eigenen Eltern.
Genau, sogar seine eigenen Eltern stellen sein Verhalten.
Und, er ist jetzt aber mit Fiona gut verbunden, auch in seinem Standpunkt.
Er ist mit Fiona gut verbunden.
Also die beiden haben keinen Konflikt.
Naja, also im Moment wohl nicht. Jetzt können wir das natürlich auch, die Dynamik ist natürlich auch interessant. Denn ich sitze ja hier in einer neutralen Position und wenn ich das jetzt so lese, könnte ich natürlich auch wunderbar sagen, wenn ich mir Lars anschaue, Mensch, jetzt ist Fiona gekommen, meine Retterin, und jetzt habe ich jemand Neues, die mir sagt, wie es richtig geht.
Genau.
Und auch wenn Fiona die besten Absichten hat, und sie ist übrigens auch Heilerziehungspflegerin, sie hat pädagogischen Hintergrund, stehe ich als Lars jetzt wieder in einer Situation, die ich schon sehr gut kenne. Jetzt bin ich da schon so mittendrin, nämlich ich frage jemand anders, wie es geht, und denke so, wow, stimmt, so ist es richtig jetzt. Und deswegen kann Lars sich schon fragen, ist das wirklich meins? Weil er sich natürlich wohlfühlt in der Rolle, wenn jemand, also in dem Fall anscheinend ja auch jemand Weibliches, ihm sagt, wie die Dinge laufen und wie es richtig geht. So, das ist die eine Seite. Und das kann jetzt bei, wenn Sie es jetzt selber hören, kann das natürlich einiges auslösen und triggern. Aber es kann ja eine Wahrheit irgendwie sein oder zumindest ist es ein interessantes Bild. Unabhängig davon fühlt er ja, dass das mit Fiona gut funktioniert. Ja, dass sie wirklich, dass er sagt, jetzt wo wir in diesem Zustand sind, dass wir uns lösen, weil mein Wunsch ist, und das ist ja auch Fionas, eine wunderbare Paarbeziehung zu haben. Das verstehen natürlich viele Patchwork-Paare. Das heißt, wie komme ich in die Leichtigkeit, wie schaffe ich das, unser Ding aufzubauen, und uns von dem Alten zu lösen. Ja. Und da ist eben die Frage, und das ist eine sehr spannende, weil ich das, kann man eben fragen, ob das mutig ist, weil genau in dem Dilemma, wo Lars steckt, stecken sehr, sehr viele Väter, die ich kenne, die ich auch betreue, weil das Thema Loslassen, wie kann ich etwas loslassen, wenn wir als Eltern noch verbunden sind und ohne meine Kinder zu verlieren, weil das fühlt sich ja so an. Wenn ich jetzt da, und das macht er ja im Grunde, dann sagt eben, okay, ich habe einen gewissen Abstand jetzt dort zu meinen Kindern. Das tut mir gut und ich hoffe meinen Kindern auch gut, weil sie dann nicht in diesem Dilemma stecken. Also das ist zumindest seine Gedankenwelt, die ich jetzt so nachvollziehen kann. Und da ist jetzt die Frage, ist es wirklich mit seinem Herzen verbunden? Die Frage würde ich ihn gerne stellen, wenn er mir gegenüber säße, ob es wirklich so ist, weil das natürlich unglaublich schwer ist zu sagen, ja, das mache ich jetzt so, Auf der anderen Seite, dem gegenüber steht die Geschichte, die ich ja in ganzer Länge gelesen habe. Und wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß und so am Boden ist, dass ich sage, das ist zumindest in diesem Punkt meine letzte Option, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme da raus, dann mache ich lieber das, damit ich auf mich schauen kann auch, und das ist, dass ich nicht daran kaputt gehe. Und da kann man dann vielleicht auch, kann man jetzt so ein bisschen.
Also, ich meine, du hast jetzt die Situation total gut, finde ich, dargestellt, und du hast ja auch schon so ein paar Hypothesen da oder Entwicklungsrichtungen, finde ich, auch schon aufgezeigt. Ich will vielleicht nochmal so, wenn noch so ein paar Auffälligkeiten auch nennen, die mir sofort jetzt ins Auge springen würden. Und das ist sowas wie diese Konflikte, die auftreten und die er sehr mit Fiona reflektiert. Und genau wie du sagst, ist es ja im Prinzip die gleiche Beziehungsdynamik, die er vielleicht mit seiner Ex hatte. Oder er hat sich ja, oder Fiona hat ihn ja vielleicht auch beschrieben, oder du hast das gesagt, als Hampelmann, oder ne, dass er es allen recht macht. Und er hat vielleicht nicht erst bei Annette gelernt, dass er da gut mit durchkommt. Ja, also er hat halt einfach ein Liebeskonzept gelernt, und das Proto-Liebeskonzept lernen wir bei unseren Eltern. Das heißt, wenn ich es meiner Mutter recht mache, dann werde ich geliebt. Wenn ich leiste, werde ich geliebt. Wenn ich ihre Erwartungen erfülle, werde ich geliebt. Und dieser Prototyp von Liebesdynamik, den hat er ja anscheinend auch auf Annette übertragen und ist da soweit ja auch gemacht. Und er macht es ja auch immer noch, wenn ich es bis es dann immer weiter in Konflikt geraten ist, bis er gesagt hat, jetzt nicht mehr. Und jetzt ist er aber verbunden mit Fiona, und wahrscheinlich beraten die beiden sich oft und viel. Und er macht es jetzt sozusagen mit der gleichen Dynamik, aber natürlich unterschiedlichen Inhalts, genau das Gleiche mit Fiona. Also er macht das, was sie von ihm erwartet. Und natürlich wird er da jetzt heiß und innig geliebt. Ja, und er dankt es ihr mit romantischen und sehr symbiotischen Gegenleistungen, weil es ist ja nun mal Fiona, die ihn auch beschreibt als einen tollen Menschen, und der sehr romantisch ist und sie auf Händen trägt und so weiter. Ja, also er macht es ihr recht. Sie hat das Know-how, und es geht jetzt noch nicht mal um den Inhalt, ja. Also, weil ich glaube, die beiden machen schon, oder jetzt, wenn ich das auf Fiona, ne, so dazu neige ich jetzt im Prinzip auch schon, und das ist deine Hypothese, ist das seins oder ist es von Fiona? Wenn ich höre, was sie für einen Hintergrund hat, dann hat sie da wahrscheinlich auch eine Reflexionsfähigkeit, einen kritischen, distanzierten Blick, der sehr richtig ist. Also wahrscheinlich würde ich als Expertin ganz viel ihrem Blick oder ihrer Analyse folgen. Die Sache ist nur, dass das gar nicht ihre Baustelle ist, sondern es ist ja Lars Beziehung. Und auch die Tatsache, dass sofort Fiona zu Lars gezogen ist und er eigentlich kaum alleine gewohnt hat, finde ich schwierig, weil die Gefahr groß ist, dass, und jetzt bin ich wieder bei meinem Liebesphasenmodell, Phase 3 und 4 übersprungen werden. Und die direkt in Phase 5, wo es darum geht, wie kommen wir mit den Kindern klar, drin sind. Und diese Phase 3 und 4, da sind die beiden noch gar nicht, weil sie sich noch nicht wirklich mit sich selbst auseinandergesetzt haben, weil sie noch, wenn du so willst, ein gemeinsames Feindbild haben, nämlich die Ex. Und das schweißt total zusammen. Ja, ja, man blickt in eine Richtung und man berät sich und man spricht sich zu und man kann mitfühlen und so weiter. Das heißt, sie sind eigentlich noch in so einer symbiotischen Liebe, die notwendig ist und die auch wunderschön ist. Aber in diese In diese Phase passt noch nicht die Auseinandersetzung mit den Kindern. Und aus dieser Logik heraus ist es natürlich genau richtig, dass die erstmal, die beiden, Lars und Fiona, richtig ihre Zeit brauchen. Und da ist es vielleicht gut und richtig, dass die Kinder da noch nicht allzu oft dabei sind.
Ja, ich würde es gerne eben auch ergänzen und ich hoffe, die beiden sehen es uns auch nach, weil mein Gefühl sagt mir, dass das schwer zu ertragen ist. Weißt du, sie wünschen sich ja irgendwie eine Beratung und wir analysieren jetzt hier viel, und es kann so ein bisschen wehtun auch, ja. Und das ist auch, was wir immer wieder sagen, der Widerstand ist ja auch okay und das bedeutet ja auch meistens was. Weil das, was du beschreibst, passt wunderbar da hinein, was Fiona nämlich auch geschrieben hat in ihrem Brief. Wenn wir nochmal ihre Situation anschauen, nämlich, dass sie sagt, sie war selbst irgendwie nicht am Boden, aber zumindest schreibt es auch, glaube ich, Lars hat es so geschrieben, naja, sie war irgendwie so, ne, so leer, also keine, sie hatte keine Wohnung, war an dem, glaube ich, da auch arbeitssuchend auf jeden Fall. War er denn wie der Retter und so die Liebe gebend, die sie wahrscheinlich in früheren Beziehungen auch nicht so bekommen hat? Und jetzt hat sie einen Partner, der sie auf Händen trägt. Und dafür und gleichzeitig ist sie jemand, der Skills mitbringt, die ihn unterstützen. Und sie ist unglaublich klar. Und was er auch sagt, ist, dass sie tatsächlich auch, obwohl sie eben ja in dem Job unterwegs ist, auch sehr klare Grenzen zieht zu den Kindern und sagt so, das ist nicht meins, so, und das will ich auch nicht, denn sie schützt ja unbedingt diese Beziehung, weil die ist jetzt für sie enorm wichtig natürlich, weil sie sieht, oh wow, das ist im Grunde mein Prinz, und so hat sie es tatsächlich, glaube ich, selber auch irgendwo geschrieben, wie schwer das eben ist, zu ertragen, dass wenn die Kinder da waren, auch im Residenzmodell, er war nicht nur Lars fix und fertig nach so einem Wochenende, sondern sie fühlte sich auch als Prinzessin irgendwie nicht gesehen. Und soweit kann sie es schon reflektieren. Aber deswegen der Punkt ist, wie du sagst, es ist schön, diese Liebe zu zelebrieren, aber das Symbiotische zu erkennen, ist auch wichtig, dass sie beide voneinander abhängig sind und nicht für sich alleine stehen. Also im Moment brauchen sie sich auch. Und das ist immer, es kann kompliziert dann eben werden, wenn wir uns gegenseitig brauchen, um klarzukommen. Und da noch mal genau hinzuschauen und um das Ganze zu untermauern, und das ist manchmal ja auch genau dieser Wunsch, sagen, ja, weil beide fühlen sich ja auch wohl, wir wollen eigene Kinder und zwar am besten sofort. Und das wiederum, was du ja gesagt hast, also es ist nicht nur Phase 5 sozusagen, sondern es ist im Grunde, wir sind schon noch weiter. Unsere Wir-Vision, die ziehen wir einfach mal kurz nach ganz vorne und fangen da an. Übrigens, ich habe es ja auch so gemacht und ich habe auch habe ja auch praktisch so vieles daraus gelernt, weil ich eben auch vieles von dem vielleicht brauchte, vielleicht, weißt du, aber das kann man im Nachhinein reflektieren und man darf es auch so machen. Wir sagen nicht, das dürft ihr nicht. Nur was ich ja auch feststellen durfte in meinem eigenen Leben ist, dass sich die Dinge ja einholen. Und es ist wesentlich verstrickter, komplexer, wenn ich jetzt anfange, eine neue Patchwork-Familie zu gründen. Und aber das mit den Kindern nicht gelöst ist, mit dem alten System nicht gelöst sind, wir unsere eigenen Themen nicht gelöst haben, dann macht man das währenddessen. Aber die ganzen Räume, also die ganzen Verstrickungen, die bleiben ja. Die kannst du nicht einfach ausblenden.
Ja, ich will auch noch mal auf diese symbiotische Beziehung. Die ist ganz notwendig in Phase 1 und die lieben wir alle und die haben wir auch, also zumindest auch, da geht es ja darum zu verschmelzen. Also wenn man Sex hat, dann geht es genau darum und das ist ja wunderschön. Und gleichzeitig ist das etwas, wenn man noch mal vielleicht darauf hinweisen, was die Kennzeichen einer symbiotischen Beziehung sind, dann ist das, dass zwei Menschen nur eine Perspektive haben. Ja, und das ist eine gesunde Symbiose, ist, wenn ein Kind geboren wird, die Symbiose mit Vater oder Mutter. Ja, und da geht es nur darum, wenn das Kind nachts schreit, dann zählt mein Schlafbedürfnis nicht, sondern ich stehe auf als Mutter und versorge mein Kind. Genauso, wenn ich einen wichtigen Termin habe, wo das Kind mit muss, dann kann es schreien oder wie auch immer, muss es mit. Ja, also das ist immer im Wechsel. Und Aber schon mit, das fängt ja ganz schnell an mit dem Abstillen, mit 3 Jahren im Kindergarten oder früher, dann entwickelt dieses Baby ja auch eine eigene Perspektive und es gibt 2 Bedürfnisse. Und in einer erwachsenen Liebesbeziehung gibt es immer 2 Bedürfnisse, die miteinander verhandelt werden müssen, sozusagen. Und es gibt aber eine symbiotische Verhandlungsweise, die haben ganz viele Paare im Übrigen. Also ich will das jetzt gar nicht so abwerten. Vor allen Dingen auch so unsere Elterngeneration vielleicht noch. Das dann heißt, früher war es ja so in verschiedenen Bereichen, ja. Also ich habe die Oberhand in Haus und Hof und dafür mein Mann in Geldangelegenheiten und Versorgung der Familie, diese klassischen Rollenaufteilung. Dann kommt das wunderbar aus, ich tue etwas für dich, mein Liebster, dafür tust du etwas für mich. Ja, das ist das klassische symbiotische Rollen- oder Liebesmodell. Nur, dann kann es sein, wenn das jetzt in Patchwork-Familien so gelebt wird, kommt es ganz schnell in die Sackgasse, weil da sind immer die Kinder, für die man was tun muss. Und dann bleibt sozusagen, und der, also dieses Ich tue was für dich, dann tust du was für mich, da bleibt immer einer auf der Strecke. Und das ist in der Regel die Stiefelternteile. Ja, weil man da immer irgendwie das nochmal verhandeln muss. Weil man muss ja sehen, wenn man sich trennt, heißt es nicht, dass diese symbiotischen Liebesdynamiken auf einmal aufhören. Die verkehren sich. Ich tue das nicht mehr aus Liebe, sondern ich tue es jetzt vielleicht, wir verhaken uns. Ja? Du haust mir eins rein, dann haue ich dir eins rein. Es ist, ne, wie du mir, so ich dir, oder ich tue was in Liebe für dich, dann tust du was in Liebe für mich, was aber nicht unbedingt gut für mich ist. Also der Klassiker ist ja, wenn die Kinder da sind und der Vater vielleicht weg muss, natürlich bleibe ich dann bei den Kindern und sage meinen Yoga-Abend ab, weil das ist ja, die Kinder sind ja wichtig. Und wenn ich das dann ein paar Mal mache, dann verliere ich mich, weil ich grabe mich so sozusagen in diese Beziehung mit den Kindern ein und unsere Liebe kommt unter die Räder, weil die nicht ausgeglichen wird. Und deshalb ist dieses Handelprinzip so wichtig. Also wenn ich einen Abend auf deine Kinder aufpasse, brauche ich am nächsten Abend vielleicht ein Abendessen von dir oder wie auch immer, ja, als Lohn. Dann stelle ich diese Beziehung auf nüchterne und sehr gerechte Füße. Und die Liebe kann darüber frei bleiben. So, ich möchte jetzt das Ganze nochmal auf Lars und Fiona vielleicht zurückführen. Das, was ich vermute, ohne sie jetzt genau zu kennen, ist aber, dass sie bemüht sind, ganz viel füreinander zu tun und sich gegenseitig zu stützen. Mhm. Und das ist genau dieses, du tust das doch für mich, dann tue ich das für dich und so weiter. Aber das Problem dabei ist, dass man ganz viel Potenzial, was jeder selber hat, verspielt. Weil Lars hat selbst die Klarheit, die Fiona vielleicht ihm rüberreicht. Er hat selbst die Gewissheit, wie er mit seinen Kindern umgehen muss und so weiter. Nur ist das vielleicht nicht ausgebildet oder nicht bewusst da. Und das wäre jetzt sein Lernfeld, dass er sich von Annette nochmal trennt. Und zwar mit diesen Eigenschaften, in seinem Klar, dass er lernt, quasi seine Position selbst aufzubauen und dazu zu stehen, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier ein bisschen in den Monolog reingeredet habe.
Ich hoffe, also ich konnte dir folgen. Ich hoffe auch die Zuhörerinnen ähnlich, weil ich glaube, dass das schon wichtig ist zu verstehen, weil hier geht es ja auch um die Paarebene. Und jetzt würde ich dann nochmal auf Lars zurückkommen, weil im Grunde machst du das ja hier auch und sagen, hey Lars, er hat uns ja auch geschrieben, also haben uns beide geschrieben. Und für Fiona ist ja auch wichtig, dass Lars sehr klar ist. Denn ich würde ihm praktisch eine Frage stellen oder beiden eben die Frage stellen, wenn sie schon in der Planung sind der eigenen Familie, dann zum Beispiel sich auch die Frage zu stellen, was ist denn, wenn in 3 Jahren sich alles geglättet hat vielleicht wie durch ein Wunder, aber irgendwie die Kinder sagen, Papa, wir möchten mehr bei dir sein. Und sie haben ein neues Kind zusammen. Hält ihre Beziehung das aus? Also kann wie fühlt sich Fiona mit dem Gedanken? Wie fühlt sich Lars mit dem Gedanken? Weil das ist ja auch was Patchwork-Familie ausmacht. Es ist dynamisch, es bewegt sich. Das, was jetzt vielleicht gut ist, ist vielleicht später nicht mehr gut. Und man muss auch nicht alles weg abschneiden sozusagen aus der Vergangenheit. Weil das hat auch nichts mit Loslassen zu tun, sondern eben es auch emotional zu verarbeiten. Und ich glaube, genau. Da liegt für Lars eben auch eben der Schlüssel, und das, was du jetzt, glaube ich, eben meintest, und was er auch selber im Grunde für sich reflektiert hat, dass er nicht so richtig den Zugriff hat auf seine Gefühle, auf das schon empathisch ist, aber nicht, was will er eigentlich? Und das ist eben genau das, wirklich das auch zu hinterfragen. Wer bin ich, wenn ich mich auf mich verlasse, mich nicht bewerten lassen muss von irgendjemanden und meine Liebe, die Liebe, die ich bekomme, bedingt ist, wie du schön gesagt hast, eben so, wie er es früher gelernt hat, weil es für ihn so klar ist, dass nur dann er gut genug ist und geliebt wird, wenn er es irgendwas richtig macht, und das müssen ihm ja andere sagen, sondern richtig ist, das, was er wirklich fühlt. Und das herauszufinden, braucht natürlich Zeit. Und diese Zeit und ja auch Arbeit. So. Und die hat er kaum, weil er jetzt natürlich total verstrickt ist in dem alten System, jetzt in dem neuen und jetzt neue Familie. Und es ist ja auch schön. Ja? Und das kann ich total nachvollziehen, weil das Neue da zu sehen da vorne fühlt sich viel leichter an, als sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. So, ja. Und das darf beides gleichzeitig passieren. Aber nicht zusammen durchmischt, sondern mir muss das bewusst sein. Ja, dann kann ich auch bewusst womöglich daran arbeiten. Und das ist das, was ich gerne Lars hier mitgeben möchte. Bitte finde heraus, was eigentlich deins davon ist, was von früher war, was mit Annette war, was mit Fiona ist. Ist es wirklich alles meins?
Ja, genau. Und ich will das nochmal unterschreiben. Also ich glaube, ich würde den beiden sagen, langfristig, und so verstehe ich die beiden, und die lieben sich, und da ist auch ganz viel Potenzial, glaube ich. Aber um langfristig gut zusammen sein zu können, glaube ich, dass sie erst nochmal einen Schritt auseinandergehen müssen. Und jeder seine eigenen Dinge, Probleme angucken müssten. Und das eine, was du jetzt sagst zu Lars, auf jeden Fall, was will ich, wie kann ich mich alleine positionieren? Und dann das Zweite ist, wie kriege ich die Bindung zu meinen Kindern so hin, dass sie nicht abhängig davon ist, wie oft ich sie sehe oder wie die Mutter dazwischen haut oder was Fiona sagt, sondern erst wenn ich mich richtig entbunden habe von Annette, kann ich mich anders binden an meine Kinder und auch an Fiona. Also das hängt tatsächlich zusammen, so wie du es ja auch sagst, dieses Loslassen und Neubinden. Also, und das fängt an mit der Entbindung. Und meiner Meinung nach ist das etwas, was Lars nicht gut gelernt hat, nicht lernen konnte, vielleicht auch von seinen Eltern nicht. Und deshalb sind die jetzt auch mit in diesem Strudel noch drin. Und da jetzt erstmal zu sagen, hier, ich baue meinen Standpunkt aus oder auf, das finde ich richtig. Und natürlich gerne mit Fiona an der Seite. Nur Fiona würde ich empfehlen, einen Schritt zurückzugehen und gerne Lars zu unterstützen, aber nicht in dieser Entbindung.
Ja, auch wenn er ihm das so gut tut, ist es eben so, ehrlicherweise ist es eben so, dass es ihr ja auch gut tut, was okay ist. Und ich glaube, was das zum Zurücknehmen habe ich sofort gespürt bei Fiona, kommt sicherlich auch ein Angstgefühl auf. Eben, dass dann, was passiert denn dann? Ja, dann sind wir nicht mehr so eng zusammen. Das ist dann nämlich genau ihr Thema. Was ist, wenn ich jetzt ihn ziehen lasse, sich selbst zu entdecken? Und das heißt nicht, dass sie weniger Zeit miteinander verbringen müssen, sondern einfach nicht den Teil ihm abnehmen, wo er sich entwickeln darf. Jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das, du nickst, ob das da draußen eben auch ankommt. Es ist wirklich komplex, ja, und deswegen versuchen wir es auch so auseinanderzuziehen.
Ja, also wir
dazu,
machen,
ja.
Ich weiß nicht wie du, aber in meiner Behandlung mache ich es ja auch, wir haben das mit ganz vielen Anteilen in uns zu tun. Das würde ich jetzt aufstellen, weil es so, wie du sagst, so komplex ist. Aber genau das, was Fiona so an Lars liebt und schätzt, dass er sie gerettet hat, dass er der romantischste Mann ist, den sie kennengelernt hat und sie auf Händen trägt und so weiter. Natürlich hat Fiona das total verdient und gleichzeitig muss sie in der Lage sein, sich selbst zu retten und diesen Anteil in sich zu aktivieren, den fürsorglichen Elternteil, ja, in sich, der, dass sie Selbstfürsorge betreibt und dass sie erstmal weiß, okay, ich kann mich alleine retten und dann kann man, es ist im Prinzip auch eine Entbindung von einer Vaterfigur, komischen Männernfigur, wer auch immer, was sie, weiß ich jetzt nicht genau, was sie erlebt hat, um sich dann anders binden zu können. In einer Art und Weise, weil diese Form, diese symbiotische Beziehungsstruktur, die hat immer zur Folge eine Beschränkung und Begrenzung. Aber eine Beziehungsstruktur, die auf Augenhöhe und auf Selbstständigkeit fußt, die hat Wachstum und Entfaltung zur Folge. Und das ist das, was ich den beiden so sehr wünschen würde.
Ja, was wir ja auch beiden wünschen, und vielleicht sollten wir da zum Schluss irgendwie nochmal drauf eingehen jetzt, ist eben das Thema narzisstischer Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Weil häufig ist das ja so, gerade in diesem Stiefmodell ist es eben so, dass natürlich sehr viel auf die Ex-Frau dann projiziert wird, zu Recht oder nicht, ist ja auch eine Frage, aber bei all dem Verhalten, was wir jetzt ja so ein bisschen skizziert haben, klingt das ja auch sehr schwierig für beide. Und vielleicht, weil wir denen auch was beiden an die Hand geben können, also wie kann man sich davon wirklich, ist das jetzt der Weg, sich so loszusagen? Ist das der einzige? Wie kann man das gut machen? Ich glaube, das interessiert sehr viele da draußen. Und vielleicht auch einmal auch aus unserer Sicht, ich glaube, das haben wir auch vorher gesagt, ist uns wichtig, so mit dem Thema Narzissmus vielleicht auch mit diesem Begriff einmal umzugehen. Willst du da einmal starten?
Narzissmus, oder genau, das ist ja echt was, also es ist nicht selten, dass Menschen ja auch in die Praxis kommen und sagen, ich glaube, ich bin narzisstisch oder meine Frau oder meine Ex oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das wie so eine Eigenschaft und oftmals natürlich eine negative. Aber es ist eigentlich etwas, es gibt narzisstische Kränkungen, die haben wir alle, die spüren wir alle. Es gibt narzisstische Beziehungsstrukturen. Und das ist vielleicht auch schon was sehr Wichtiges oder Kennzeichnendes, dass Narzissmus nur in Beziehungen auftritt. Also wenn wir jetzt Annette erzählen lassen und sie irgendwie von sich erzählt, dann ist es vielleicht, würden wir das gar nicht merken, aber in Beziehungen merkt man es. Jetzt mal, ne? Und dann kann es auch so sein, dass auch Menschen, die überhaupt nicht narzisstisch und auch schon gar nicht diesen Stempel kriegen würden, natürlich gibt es narzisstische Situationen und Momente, wo jeder narzisstisch gekränkt ist zum Beispiel. Oder dann diese Bestätigung von außen, das ist ja eigentlich das. Narzissten brauchen die Bestätigung von außen, wollen geliebt werden, wollen bewundert werden. Und dafür tun sie oftmals einiges, also es sind ja auch oftmals sehr lustige und sehr unterhaltsame Menschen, die eine Show machen, ja. Und wenn man aber nicht mehr applaudiert, dann wird man abgewertet und weggestoßen. So ist es vielleicht. Und das sind, wenn man es so beschreibt, vielleicht etwas, was wir alle kennen, was alle Menschen in einem gewissen Maß haben. Und irgendwann, also es ist halt sowas wie so ein Kontinuum und ab einem bestimmten Punkt sagt man, jetzt ist es pathologisch. Aber es hängt auch sehr viel von den Situationen ab, in denen man ist. Und insofern gehe ich damit so um, dass ich denke, dass ich mir es immer wieder beschreiben lasse. Was ist denn für Sie eine narzisstische Verhaltensweise oder eine Störung oder wie auch immer? Und dann kommt oftmals sowas, wie wir es jetzt im Prinzip ja auch gemacht haben, dass wir da gucken, okay, wie im Rahmen einer symbiotischen Beziehung ist das ganz häufig der Fall. Ja, und dann könnte man natürlich fragen, wo hat Lars seine narzisstischen Anteile, wo hat Fiona ihre narzisstischen Anteile? Und dann braucht man gar nicht so auf Annette zu gucken, sondern dann kriegt man mit, okay, es hat alles Sinn, macht Sinn, wenn Lars sozusagen da jemanden bewundert und in einem anderen Moment hat er aber seinen narzisstischen Gewinn, wenn er als Retter von Fiona dargestellt wird oder als bester Mensch, den man sich so denken kann. Ja, also das dann, und dann ist man auf einmal gar nicht mehr im pathologischen Bereich, sondern es ist was, wo man nur jetzt in Anführungsstrichen gucken kann, darf, erforschen kann, wie gehe ich denn da gut mit um?
Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, und ich glaube, das sehe ich auch so, geht es darum, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken aus diesem Narzissmus oder aus diesem Begriff rauszukriegen, so, der ist Narzisst und deswegen ist er ein schlechter Mensch. Was du ja sagst, ist, und das würde ich auch so sehen, und ich glaube, da gibt es auch genügend Literatur zu, wenn man sich damit auseinandersetzt, tatsächlich, dass das eben nicht ein Soziopath ist oder wie auch immer, sondern dass es einfach ein praktisch dehnbarer Begriff ist, weil wir tragen diese Anteile in uns, wie du sagst, einige mehr, andere weniger und auch noch situationsbedingt. Insofern ist das so ein bisschen schwierig, mit diesem Begriff immer um sich zu werfen. Meistens, und das ist zum Beispiel auch irgendwas, was ich sagen würde, man könnte jetzt hier kleinlich sein und sagen, okay, die Verhaltensweisen, das, was sie geschrieben haben, klingt, als wäre da eine Persönlichkeitsstörung, narzisstische, wissen wir aber nicht und würden wir uns auch nicht anmaßen jetzt. Ja? Hilft aber auch meistens ja nur demjenigen, der es ausspricht. Genauso wie es mir hilft, wenn ich sage, du bist doof. Dann fühle ich mich besser, weil ich mich über dich stelle. So, insofern wollen wir jetzt, glaube ich, hier einfach nur sagen, dass man da mit vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen kann. Und selbst wenn sie das hier hat, die Ex-Frau, und in dieser Beziehung, und das finde ich schön, was du eben auch gesagt hast, und das können wir allen eigentlich mitgeben, ist unbedingt auch um diesen Narzissmus an sich, glaube ich, nicht zu nähren, geht es ja darum, was kann ich für mich tun? Ja, und das ist das, was sie ja schon begonnen haben, Lars auch mit Fionas Hilfe, eben zu sagen, was stört mich denn? Also gar nicht zu sagen, die ist doof, sondern was brauche ich oder welche Muster habe ich? Ich merke nämlich erst jetzt, dass ich immer alles bediene, dass ich nach irgendwas suche, was Annette mir gar nicht mehr geben kann. Also höre ich auf damit. Und das hat weniger mit ihr zu tun, sondern, und das bedient oder bedingt Narzissmus übrigens auch oder jede symbiotische Beziehung oder wie auch immer, es braucht immer einen Gegenpart. Ja? Man kann immer leicht sagen, der ist schlecht, aber der ist ja auch deswegen nur so, weil du in die Beziehung gegangen bist mit diesen Menschen. Und insofern, wenn du dich daraus löst, und das ist natürlich, ja, der Narzisst, wenn man ihn jetzt aus dem Buche beschreibt, der lässt sich da nicht mehr los. Und dass je länger diese Beziehung war, desto schwieriger ist es natürlich, sich zu lösen. Das ist total auch klar irgendwo. Und das ist aber dann die Aufgabe. Und das, da bist du jetzt ja auch gerade bei, sage ich jetzt mal an Lars, mit Unterstützung von Fiona. Und das, was man, glaube ich, allen mitgeben kann, ist, immer zu schauen, was tut mir gut und was kann ich eben austesten. Ja, weil es auch nicht für jeden das Gleiche gilt, sagen, du musst so und so und so. Diese fünf Dinge musst du bei einem Narzissten tun. Weil wenn es dir nicht liegt oder du merkst, es schmerzt dir, dann ist es nicht das Richtige. Also herauszufinden, jetzt auch, ist dieser Weg jetzt im Moment der richtige? Ist es für dich gut, weniger Kontakt zu deinen Kindern zu haben? Tut es dir gut? Dann kannst du ihm sagen, mache ich so weiter. Heißt aber nicht, dass es für immer so bleiben muss. Ja, weil das wird sich eben auch irgendwann beruhigen. Und je mehr du zu dir findest, mehr Klarheit hast, schaffst, einen Abstand zu wahren, die Kommunikation vernünftig voranzutreiben und, dann werden deine Kinder das eben auch spüren. Und das wird automatisch eine Energie erzeugen, dass sie auch wieder zu Papa wollen, werden das vielleicht noch testen oder schauen, ist das jetzt wirklich so? Und das braucht auch Zeit, ist auch klar. Aber da steckt eben die Aufgabe drin, es immer wieder auszutarieren und nicht zu sagen, das ist der Weg und das war's. Weil das ist nämlich Patchwork-Familie nicht, da können wir, glaube ich, ein Lied von singen und alle da draußen auch, dass das nie praktisch in eine Richtung geht. Wenn du erstmal alles richtig gemacht hast, dann läuft der Weg ganz wunderbar geradeaus, sondern es bleibt wie das Leben selbst und in anderen Familien auch. Immer wieder kommen Hügel, Steine, Täler dazwischen und das ist es hier genauso.
Ja, das würde ich gerne so stehen lassen.
Okay, wir hoffen, ja, ich fand es ganz spannend. Wir hoffen, dass es für euch, euch gut getan hat und dass ihr da einiges mitnehmen konntet. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch natürlich gerne. Ihr könnt eure Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns auf eure Fälle nach wie vor. Ansonsten wünschen wir Lars und Fiona alles Gute für diese neue Beziehung, für ihre Liebe, für all das, was da kommt. Wirklich von Herzen. Wenn das heute nicht rübergekommen ist, weil wir da so viel seziert haben, dann dürft ihr euch gewiss sein, dass wir das auf keinen Fall ja, in die Richtung lenken wollten, sondern es ist wirklich so, dass wir euch das Beste wünschen und gleichzeitig ihr auf euch schauen dürft. In diesem Sinne, alles Gute für euch und bis zum nächsten
Mal. Alles Gute.
Ciao, ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post@oliver-panzau.com und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.